Professoren und Studenten, insbesondere diejenigen, die neu bei uns sind. Es ist für uns eine Sternstunde, in Ihnen nicht nur einen besonders profilierten und anerkannten Theologen, Universitätsprofessor, Mitglied der Glaubenskongregation in Rom und langjährigem stellvertretenden Vorsitzenden der Glaubenskongregation der Deutschen Bischofskonferenz zu begrüßen, sondern auch einen wahren und mutigen Glaubenszeugen. Schon 2018 haben Sie auf die Gefahr des Missbrauchs mit dem Missbrauch aufmerksam gemacht, um eine protestantische Agenda in der katholischen Kirche durchzudrücken. Papst Franziskus hat sich ähnlich zu dem synodalen Weg in Deutschland geäußert. Wir brauchen nicht noch eine protestantische Kirche. Papst Franziskus hatte in seinem Brief an die Christen in Deutschland mit eindrücklichen Worten darum gebeten, die Evangelisierung zur höchsten Priorität zu erklären. Stattdessen wurde aber jetzt bei der Vollversammlung des Synodalen Weges der Antrag, dass die Intention der Evangelisierung in die Satzungen der Kirchensynode aufgenommen werden sollen, durch ein windiges Manöver abgeschmettert, indem man Enthaltungen zu Nein-Stimmen erklärt hat. Papst Franziskus hat am folgenden Tag als indirekte Antwort darauf die Gebetsmeinung ausgegeben. Für die Ausbreitung des Glaubens um missionarische Jünger. Wer nicht wirbt, der stirbt. Für eine wahre Erneuerung der Kirche benötigen wir nicht die Abschaffung der letzten noch bestehenden Tabus, sondern eine Fokussierung auf das Kerygma, dass Jesus, der Sohn Gottes, für unsere Sünden gestorben ist, damit wir in ihm Erlösung und das ewige Leben finden können. Jesus hat uns nicht nur seine Freundschaft angeboten, sondern auch große Ideale hinterlassen, die wir mit brennendem Herzen weitertragen sollen. Danke, dass Sie zu der jungen Kirche stehen, indem Sie nun zu den Studenten der Hochschule Heiligenkreuz sprechen.
Lieber Vater Abt Maximilian, lieber Herr Rektor, Pater Professor Dr. Buchmüller, liebe Mönchsgemeinschaft von Heiligenkreuz, liebe Studentinnen und Studenten der Hochschule Papst Benedikt XVI, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich danke Vater Abt Maximilian sehr herzlich für die freundliche Begrüßung und auch die Einladung, nach der Feier der Heiligen Messe nun auch diese Inaugurationsvorlesung für das jetzt beginnende Wintersemester halten zu dürfen. Ich danke auch für das terminliche Entgegenkommen. Vater Abt war es auch, der mir gleich bei der Einladung den Vorschlag machte, doch das Jubiläum des 500. Geburtstages des heiligen Petrus Canisius thematisch aufzugreifen bei dieser Vorlesung. Und so will ich Ihnen einige Überlegungen vortragen zum Thema der heilige Petrus Canisius, der ja bekanntlich gelebt hat von 1521 bis 1597, und die katholische Reform. Als kleine Unterstützung meines Wortes habe ich ein gefaltetes Blatt mitgebracht. Ich hoffe, alle haben eines bekommen. Innen links ist ein Bild des heiligen Petrus Canisius als Prediger vor einer großen Versammlung abgedruckt. Zum Schluss werde ich auf dieses Bild eingehen. Auf der rechten Seite ist eine kleine Gliederung, ein Fahrplan für diese Vorlesung, und auf der Rückseite haben Sie eine Kurzvita des heiligen Petrus Canisius mit den allerwichtigsten Informationen zu seinem Leben, die ich zum Teil auch dann voraussetzen werde in meinem Vortrag. Aber ich glaube, in Österreich muss man den heiligen Petrus Canisius nicht so unbedingt in allen Einzelheiten vorstellen. Sie kennen ihn ja. Ich beginne mit Römisch 1, das Leben und Wirken des heiligen Petrus Canisius fällt in eine Zeit der Krise und des Umbruchs, wie sie die Kirche bis dahin noch nicht erlebt hatte. Eine Krise, mit der vielleicht auch die heutigen Turbulenzen vergleichbar sind. Ob wir am Vorabend einer neuen Spaltung stehen, wird man erst aus der geschichtlichen Distanz erkennen können. Unsere Aufgabe ist es, jetzt verantwortungsvoll zu handeln. Deswegen scheint ein Blick auf den heiligen Petrus Canisius und die von ihm nicht unerheblich mitgetragene katholische Reform im 16. Jahrhundert Aufschluss und Orientierung auch für heute zu versprechen, wenngleich wir uns natürlich darüber im Klaren sind, dass uns 500 Jahre trennen, in denen geschichtlich auch und vor allem geistesgeschichtlich enorm viel geschehen ist. Dennoch meine ich, dass uns dieser Blick in die Geschichte gut tut. Als Peter Canis am 8. Mai 1521 im niederländischen Nijmegen das Licht der Welt erblickte, war das Renaissance-Papsttum mit Papst Leo X. auf einem gewissen traurigen Höhepunkt. Ohne wirkliches Verantwortungsbewusstsein, so Hubert Jedin, versäumte Leo X. die letzten Möglichkeiten einer Selbstreform der Kirche Roms. Im Jahr 1520 hatte Luther auf die Bannandrohungsbulle Exsurge Domine mit drei polemischen Schriften reagiert. Die schiefe Bahn der Kirchenspaltung war betreten und kaum mehr aufzuhalten. Als im Januar 1522 der Landsmann von Petrus Canisius, der 1459 im niederländischen Utrecht, nicht einmal 100 Kilometer von Nijmegen entfernt, geborene Hadrian VI. Als letzter deutscher Papst vor Benedikt XVI. Den Stuhl Petri bestieg und mit großem Ernst die Reform der Kirche an Haupt und Gliedern voranzubringen versuchte, war es vermutlich schon zu spät, um eine Kirchenspaltung noch abzuwenden. Bekanntlich starb Hadrian VI. Nach gut eineinhalb aufreibenden und glücklosen Jahren seines Pontifikats. Erst als die Kirchenspaltung quasi vollzogen war, über 20 Jahre später, trat das Konzil von Trient zusammen, von 1545 bis mit Unterbrechungen 1563, um dann freilich eine Reform anzustoßen, die der katholischen Kirche damals kaum jemand mehr zugetraut hätte. Als Petrus Canisius 1597 am Abend also dieses für die Kirchengeschichte so schicksalhaften 16. Jahrhunderts in Fribourg oder, die Deutschen bevorzugen die Sprechweise, Freiburg im Üechtland in der Schweiz starb, hatte sich die katholische Kirche bereits auf einen Weg der Erneuerung begeben, der mir immer wieder nur große Bewunderung abbringt, der freilich auch für künftige Zeiten hoffnungsfroh und zuversichtlich stimmen kann. Der eingeschlagene Weg der Erneuerung kam zu spät, um die Spaltung der Kirche noch zu verhindern. Aber er war von einer beeindruckenden Kraft. Dass ich während einer knapp zweijährigen Lehrtätigkeit in Fribourg ganz in der Nähe des Grabes von Petrus Canisius sein durfte und von meinem Schreibtisch aus die Zwiebelhaube der Kirche Saint-Michel sehen konnte, in der Petrus Canisius begraben liegt, gehört zu den schönen Fügungen meines Lebens. Und natürlich habe ich auch die Präsenz der Zisterzienser in Fribourg und Umgebung, in Hauterive und in der Maigroche in guter Erinnerung. Welche Gründe führten zu dieser Entwicklung? Paul Claudel hat einmal gesagt, über dem 16. und 17. Jahrhundert erhebt sich das strahlende Konzil von Trient zugleich mit dem Petersdom. Die zentrale Bedeutung kommt ohne Zweifel dem Konzil von Trient zu, das, ich sagte es schon, mit etlichen Unterbrechungen von 1545 bis 1563 tagte und die Grundlagen legte für die Reformen, eine späte, aber wirkmächtige Antwort. Ich bin bei Römisch 2. Beinahe hätte Petrus Canisius schon 1547 selbst am Konzil von Trient mitgewirkt, nachdem er sich in Köln einen Namen gemacht hatte als herausragender Theologe, aber auch als Stratege, dem es mit zu verdanken war, Köln vor dem Protestantischwerden zu bewahren, wurde er vom Bischof von Augsburg, dem Kardinal Otto von Waldburg, angefordert und von ihm im Frühjahr als Gesandter zum Konzil nach Trient geschickt. Doch das Konzil wurde gerade von Trient nach Bologna verlegt und Petrus Canisius zog gleich weiter nach Rom, um eine Zeit lang an der Seite des Ordensgründers Ignatius von Loyola in der Ordenszentrale zu wirken und dort vermutlich an einer ganz entscheidenden Weichenstellung mitzuwirken. Das Konzil von Trient nun aber hat kurze, klar durchdachte und geistlich tiefe Texte verabschiedet, dazu etliche wegweisende Kanones zur praktischen Umsetzung. Exemplarisch greife ich heraus das Rechtfertigungsdekret vom 13. Januar 1547. Der liberal-protestantische Kirchenhistoriker Adolf von Harnack, ein unverdächtiger Zeuge, urteilt in seinem Lehrbuch der Dogmengeschichte, ich zitiere, das Dekret über die Rechtfertigung, obgleich ein Kunstprodukt, ist in vieler Hinsicht vortrefflich gearbeitet. Ja, man kann zweifeln, ob die Reformation sich entwickelt hätte, wenn dieses Dekret auf dem Laterankonzil am Anfang des Jahrhunderts erlassen worden und wirklich in Fleisch und Blut der Kirche übergegangen wäre. Das Rechtfertigungsdekret ist vielleicht tatsächlich das wichtigste Dokument des Trienter Konzils, weil es die entscheidende Antwort gibt auf Martin Luther. Ohne die Reformatoren freilich namentlich zu erwähnen oder direkt zu verurteilen, was dem Reformatorischen gegenüber den Spielraum lässt, sich zu distanzieren oder als nicht betroffen sich zu erklären, soll die katholische Position zu dem Hauptanliegen der Reformation, der Rechtfertigung des Sünders aus Gnade allein, ohne jedes zuvorkommende Verdienst zur Sprache kommen. Von ganz grundlegender Bedeutung ist die katholische Definition von Rechtfertigung in Artikel 4. Dort heißt es, Rechtfertigung ist die Überführung, die Translatio, aus dem Stand, in dem der Mensch als Sohn des ersten Adam geboren wird, in den Stand der Gnade und der Annahme zum Gotteskind durch den zweiten Adam, Jesus Christus, unseren Heiland. Weil damit gesagt ist, dass der Mensch durch die Taufe aus einem Sünder zu einem Gerechten wird, ist die reformatorische Formel simul justus et peccator ausgeschlossen. Mit der reformatorischen Sicht stimmt das Konzil darin überein, dass die Initiative zur Rechtfertigung allein von Gottes gnädiger Zuwendung zum Menschen ausgeht. Eine Differenz ergibt sich, wenn die katholische Position dann aber wie ein roter Faden die Betonung der Möglichkeit und der Notwendigkeit der freien menschlichen Mitwirkung in allen Phasen des Rechtfertigungsgeschehens unterstreicht. An der Lehre der notwendigen Mitwirkung, der Cooperatio, hängt die ganze Mariologie, die Heiligenverehrung und die Spiritualität der katholischen Reform, die in der Barockfrömmigkeit wahrhaft eine großartige Blüte erfahren hat. Karl Barth hat es richtig erkannt, auch wenn er von seiner reformatorischen Sichtweise her nicht zustimmen kann. Ich zitiere ihn. Die Mutter Gottes des römisch-katholischen Mariendogmas ist sehr schlicht das Prinzip, das Urbild und der Inbegriff des bei seiner Erlösung aufgrund der zuvorkommenden Gnade dienend mitwirkenden Geschöpfs und eben als das auch das Prinzip, das Urbild und der Inbegriff der Kirche. Die Kirche, in der Maria verehrt wird, muss sich so verstehen, die Kirche des aufgrund von Gnade, bei der Gnade, mitwirkenden Menschen. Das hat ungeheure Folgen für das Menschenbild, für das Kirchenbild und unser ganzes Glaubensverständnis. Ein weiterer, damit aufs engste verbundener Aspekt des Konzils ist seine Lehre vom Priestertum, und die praktischen Weisungen, denen man entnehmen kann, dass dem Konzil klar vor Augen stand, dass die Reform der Kirche oben beim Klerus, bei der Priesterschaft und bei den Bischöfen beginnen muss. Der Lehre des Konzils vom Priesteramt ist vielleicht am ehesten der Vorwurf zu machen, in rein abgrenzender und mitunter polemischer Stoßrichtung gegen die reformatorische Kritik am Priestertum und am Opfercharakter der Messe formuliert zu sein. Josef Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., hat in diesem Zusammenhang freilich mehrfach darauf hingewiesen, dass für die Lehre des Konzils von Trient unbedingt auch die Kanones, heute würde man vielleicht sagen, die Handlungstexte, mit hinzugenommen werden müssen. Die Residenzpflicht des Bischofs wird eingeschärft, das heißt seine Bindung an seine Ecclesia Localis, der er vorzustehen hat. Die Einschärfung der Residenzpflicht ist dabei nur der kirchenrechtliche Ausdruck dafür, dass der Bischof als Seelsorger gefasst wird, verantwortlich für die Sakramente, verantwortlich für die Predigt, dass es also nicht angeht, dass ein Bischof mehrere Bistümer sammelt als seine Pfründe, aber nirgendwo anwesend ist, was es ja gegeben hat. Dem entspricht dann auch die Pflicht der Visitationen und regelmäßiger Synoden. Man darf demgemäß behaupten, dass in den Reformdekreten von Trient die Bischöflichkeit des Weihesakraments und die Gemeinschaft von Presbyterium und Bischof zum Kernpunkt der Sicht des Weihesakramentes gemacht ist, woraus von selbst die seelsorgliche Betrachtung des Priesteramtes folgt, so Josef Ratzinger schon in einem sehr frühen Text die Theologie, die Lehre vom Priesteramt des Konzils von Trient kommentierend. Kanon 4 erklärt ohne jede gegenreformatorische Scheu, die Verkündigung ist die Hauptaufgabe des Bischofs. Der Kanon verlangt daher vom Bischof Predigten an allen Sonn- und Feiertagen, in der Fastenzeit und im Advent täglich. Der Bischof soll dabei das Volk ernstlich mahnen, dass jeder gehalten ist, das Wort Gottes zu hören. Kanon 7 weitet dies entsprechend auf die Pfarrer und auf ihre Pflicht der Katechese aus, der Predigt und einer sinnvollen Sakramentenspendung. Der große Vorzug der Reformdekrete, so noch einmal Josef Ratzinger, gegenüber den dogmatischen Bestimmungen ist es, dass sie ohne gegenreformatorische Furcht positiv Erneuerungen versuchten. Wesentliches Element dieser Reform von oben her ist, und damit komme ich zu Arabisch drittens, die Einführung der Priesterseminare und im Gefolge davon auch die Akademisierung des Priesterberufes in einem gut gemeinten Sinne. Zu den zentralen und außerordentlich bedeutsamen, auch wirkungsgeschichtlich bedeutsamen Reformelementen des Tridentinums gehört die Ordnung der Priesterausbildung, gehört die Initiierung der kleinen und der großen Seminare mit dem Anspruch der auch wissenschaftlichen Ausbildung des Klerus in Verbindung mit der praktischen Ausbildung und der geistlichen Formung, mit der bahnbrechenden und unverzichtbaren Unterscheidung von Forum internum und Forum externum. Es war dann der große Bischof von Mailand, Karl Borromäus, der dieses Element des Tridentinums in besonderer Weise umsetzte und deshalb auch zum Patron der Priesterausbildung und nicht weniger Priesterseminare erkoren wurde. Anlässlich des Reformationsjubiläums 2017 schrieb der evangelische Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann, ich zitiere ihn, die evangelische Kirche hat sich in die Idee verrannt, Luther habe Demokratie und Menschenrechte gebracht. Sie sollte sich lieber darauf besinnen, dass mit ihm die Akademisierung der Geistlichkeit Standard wurde. Ende des Zitats von Professor Kaufmann. Dem kann man, so meine ich, sogar zustimmen, zumal Kaufmann nicht den Anspruch erhebt, Luther habe die wissenschaftliche Theologie oder die Einrichtung des Priesterseminars erfunden. Theologische Hochschulen, Bildungseinrichtungen gab es schon lange. Luther selbst verdankt seine theologische Bildung den diesbezüglichen Bemühungen seines Ordens, der Augustiner in Wittenberg. In Ingolstadt hatte Herzog Georg der Reiche 1494 das Georgianum als überdiözesanes Priesterseminar gegründet, nach dem römischen Collegio Capranica das zweitälteste Priesterseminar der Welt. Aber dass die Herausforderung Luthers dazu geführt hat, dass mit dem Tridentinum die wissenschaftlich-theologische Ausbildung des Klerus in der katholischen Kirche zur allgemeinen Norm wurde, dürfen wir katholischerseits anerkennen. Und dass es diese Ihre Hochschule gibt, ist letztlich auch eine späte Frucht des Konzils von Trient, also der großen Erneuerungsdynamik des 16. Jahrhunderts. Natürlich hat die Gründung der Hochschule 1802 noch etliche andere genauer zu betrachtende Hintergründe, Josephinismus und so weiter. Aber dass es überhaupt unstrittig ist, dass angehende Priester eine akademische Ausbildung, ein Theologiestudium vorweisen müssen, haben wir dem Konzil von Trient zu verdanken. Die katholische Reform sollte vor allem eine Reform des Klerus sein. Die viel zu wenig bekannten Reformdekrete verpflichteten, ich sage es noch einmal, die Pfarrer zur Predigt an Sonn- und Feiertagen, auch zu Advents- und Fastenpredigten. Und wenn das Zweite Vatikanische Konzil im Dekret über Dienst und Leben der Priester den Dienst am Wort sogar als erste unter den Aufgaben der Priester nennt, dann konnte es sich bereits auf das Tridentinum berufen. Die Predigt, die Verkündigung ist integraler Bestandteil auch der Heiligen Messe. Für diese Aufgabe braucht es eine solide biblische, historische und systematisch-theologische Bildung. Aber ganz abgesehen davon, die intellektuelle Durchdringung des Glaubens ist eine innere Notwendigkeit des Glaubens selbst, des Glaubens an die Fleischwerdung des göttlichen Logos und die Sendung des Heiligen Geistes durch den Sohn vom Vater her. Die Vereinbarkeit von Glaube und Vernunft, ja, ihr aufeinander verwiesen sein, gehört zu den fundamentalen Grundüberzeugungen unseres Glaubens, wie Papst Benedikt XVI. Nicht müde wurde, uns in Erinnerung zu rufen und wie ich das auch heute noch einmal angesichts des Patronats von Papst Benedikt XVI. Für Ihre Hochschule sagen darf. Das in der geschichtlichen Offenbarung des dreifaltigen Gottes gründende Christentum ist nicht eine Religion unter vielen, sondern, um mit Benedikt zu sprechen, vernunftgeleitete Aufklärung und deshalb diskursfähig auch mit allen fragenden und suchenden Menschen. Und es hat daher seinen guten Sinn, dass niemand die Weihe empfängt, der nicht sein theologisches Studium abgeschlossen hat. Zur Qualitätssicherung und zur Gewährleistung eines Mindeststandards theologischer Bildung und Qualifizierung hatte das Konzil von Trient von Anfang an die Herausgabe eines Katechismus im Blick, aber erst 3 Jahre nach Beendigung war er veröffentlichungsreif. Das Besondere dieses später Katechismus Romanus bezeichneten Katechismus ex decreto concilii tridentini pii quinti iusso editus besteht denn auch darin, dass er sich ausdrücklich an die Pfarrer richtet, ad parochos. Bekanntlich enthält er die 4 großen Teile, beginnend mit dem Credo, der Glaube ist das Fundament, dann die Sakramente, das sakramentale Leben, der Dekalog, die Lebensweisungen und schließlich das Vaterunser, das mit der Hoffnungsdimension des Glaubens in Verbindung gebracht wird. Dieser Katechismus, der unter Papst Pius V. im Anschluss an das Trienter Konzil veröffentlicht wurde, sagt über Ziel und Inhalt der Katechese, die Summe christlichen Wissens sei in dem Wort des Erlösers ausgesprochen, das Johannes uns überliefert hat. Dies ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen, den wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Der Katechismus will damit Inhalt und Zielsetzung aller Katechese klären und erklärt so auch grundlegend, was Glaube ist. Nicht um das Auswendiglernen von irgendwelchen Sätzen geht es, sondern Glaube zielt auf das Leben können. Und in ihm geht es nicht um irgendein Können, das man erwerben oder auch beiseite lassen kann, sondern eben darum, das Leben selbst zu erlernen, und zwar ein Leben, das wert und fähig ist, immer zu bleiben. Und zu diesem Leben können gehört eben auch ein Wissen, das Kennen des Glaubens. Natürlich ist Glauben mehr als das Aufsagen können auswendig gelernter Katechismussätze. Aber ein Glaube ohne Fähigkeit, Rechenschaft zu geben, ohne Auskunft, ohne Sprachfähigkeit über die Hoffnung, die uns erfüllt, ist ein schwacher Glaube und er wird in den Stürmen des Lebens nicht Bestand haben. Dass das Konzil von Trient nicht toter Buchstabe geblieben ist, sondern eine so gewaltige geistliche Wirkung entfaltete, hängt sicher damit zusammen, dass die Texte gut gearbeitet, klar und geistlich tief sind und vor allem auch kurz. Davon könnten spätere Versammlungen etwas lernen. Hinzu kommt freilich, dass der Kirche in dieser Zeit eine Reihe von Heiligen geschenkt wurde, welche die Reformvorhaben mit Leben erfüllten. Da ist sicher zunächst der heilige Karl Borromäus zu nennen, ich habe ihn schon genannt, der Neffe des Medici-Papstes Pius IV. Ab 1560 im Auftrag seines Onkels am Konzil teilgenommen, die Katechismusredaktion geleitet und überhaupt sich große Verdienste für den Abschluss des Konzils erworben hat. Nepotismus ausnahmsweise zum großen Segen für die Kirche. Karl Borromäus, Erzbischof dann von Mailand, hat nach dem Konzil dann vorbildlich die Konzilsbeschlüsse umgesetzt, bevor er 1584, gerade einmal 46 Jahre alt, völlig aufgezehrt an den Folgen der Pest gestorben ist, mit der er sich bei der Pflege der Kranken angesteckt hatte, in der Nähe einer wunderbaren Karlskirche in Wien, brauche ich Ihnen das ja nicht sagen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Karol Wojtyła, der spätere Johannes Paul II., der heilige Papst, als Teilnehmer des Zweiten Vatikanischen Konzils sich auch als neuer Carlo Borromeo verstand und so wie der Erzbischof von Mailand, sein Namenspatron, das Konzil von Trient für sein Erzbistum umsetzte, das Zweite Vatikanische Konzil erst für sein Erzbistum Krakau und dann für die Weltkirche umzusetzen versuchte, nicht zuletzt auch durch die Veröffentlichung eines neuen Weltkatechismus, die Inkraftsetzung des neuen CEC und vielem mehr. Viele wären neben dem heiligen Karl Borromäus zu nennen. Ich erwähne nur für Spanien etwa die große Teresa von Jesus und Johannes vom Kreuz. Und viele wären zu nennen. Man wird jedoch ohne Übertreibung sagen können, am meisten zum Segen gereichte der Kirche in dieser Zeit aber wohl die Koinzidenz von Konzil von Trient und das Aufblühen der Societas Jesu, also des Jesuitenordens, in dem der Kirche eine Gemeinschaft geschenkt wurde, die die Reformen zutiefst verinnerlicht und mit Leidenschaft umgesetzt haben. Und zu ihnen gehört nun der heilige Petrus Canisius. Petrus Canisius, römisch drittens, einer der ersten Gefährten des heiligen Ignatius von Loyola und zweiter Apostel Deutschlands. 1540 vom Papst bestätigt, trat Petrus Canisius drei Jahre später, 1543, als erster Deutscher der Societas Jesu bei. Und durch sein Wirken, durch seinen Einfluss auch, erhielt dieser Orden seine spezifische Prägung als Schul- und Bildungsorden. Das arbeitet meines Erachtens sehr gut heraus, dass zu diesem Jubiläumsjahr neu erschienene Buch von Matthias Moosbrugger, Petrus Canisius, Wanderer zwischen den Welten. Es bedurfte noch einmal eines Anstoßes von außen. 1548 wurden die Jesuiten gebeten, in Messina eine weltliche Schule zu übernehmen. Nach reiflicher Überlegung tun sie es. Ignatius schrieb in die Ordenssatzungen zunächst die aber genau in dieser Zeit noch ihre endgültige Form fanden, dass das ideale Leben eines Volljesuiten das Leben in einem sogenannten Professhaus war, wo er von Almosen leben und zugleich für jedwede gerade anfallende Aufgabe vollkommen frei verfügbar bleiben sollte. Mit der Realität hatte das aber schon damals nur noch wenig zu tun. Die Jesuiten waren gerade dabei, sich noch einmal völlig neu zu orientieren und sollten schon bald zu einem Schulorden, zu einem Bildungsorden werden, sogar zum ersten wirklichen Schulorden überhaupt, den die katholische Kirche in ihrer langen Geschichte kannte. Die jesuitische Zukunft gehörte dementsprechend nicht den Professhäusern, sondern den Jesuitenkollegien, die sich in kürzester Zeit zu den wichtigsten Trägern katholischer Bildung in Europa und darüber hinaus mausern sollten. Häusern der Bildung für den Klerus, aber auch für einflussreiche Laien, für Weltchristen, für Menschen in der Welt. Und in diesem Lichte sehen wir, es handelt sich bei der katholischen Reform um eine auf einer umfassenden Bildung fußenden Reform. Was ein sizilianischer Ausnahmefall hätte sein sollen, wurde zum globalen Standardmodell. Mitte der 1550er Jahre und damit gerade ein halbes Jahrzehnt nach der Gründung von Messina, also jener von den Jesuiten übernommenen weltlichen Schule, existierten bereits 3 Dutzend Jesuitenkollegien. Die Mehrheit der Jesuiten lebte mittlerweile in einem solchen Kolleg und war in der Ausbildung tätig. 1560 wurde der schulische Unterricht vom Ordensgeneral ausdrücklich als typischer Dienst der Jesuiten anerkannt. Und das war erst der Anfang. Wo immer die Jesuiten hinkamen und was immer sie dort sonst noch taten, und sie taten natürlich noch vieles andere, immer brachten sie auch die Idee für die Gründung eines Kollegs mit Schulbetrieb mit. 1580 zählte man weltweit bereits 144, im Jahr 1599 ganze 245 Kollegien. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde mit 612 Kollegien ein Höhepunkt erreicht. Diese Kollegien sind nicht zuletzt deswegen bemerkenswert, weil sie die humanistischen Anliegen einer ganzheitlichen Erziehungsarbeit nachhaltig in den kirchlichen Raum importierten. Die Jesuiten haben eine humanistische Bildung avant la lettre, könnte man sagen, also vor Alexander von Humboldt und seinen Mitstreitern in den Raum der Kirche etabliert. Natürlich waren sie auch bevorzugte Träger der Priesterausbildungsstätten, zum Beispiel im Germanicum in Rom. Aber der Radius war viel weiter. Wie die Humanisten wendeten sie sich bewusst dem dynamischen Bürgertum zu, dessen Bedeutung in Kirche, Staat und Gesellschaft in der frühen Neuzeit immer größer wurde. Und die Jesuiten haben der Bildung und der Erziehung der führenden Schichten im Volk eine große Bedeutung beigemessen. Um den umfassenden Bildungsansatz der Jesuiten zu illustrieren, lassen Sie mich Johann Wolfgang von Goethe zitieren. Und zwar aus seiner italienischen Reise. Goethe, der ja 1786 zu seiner Italienreise aufgebrochen ist, hat sie die Reise hat Goethe nach 3 Tagen schon nach Regensburg geführt. Und deswegen darf ich das vielleicht zitieren. Denn was ist das Erste und was ist das Wichtigste, was Goethe interessiert? Das Jesuitentheater. Und man muss sich vorstellen, die Jesuiten waren schon 15 Jahre aufgelöst, 15 Jahre verboten, 1773. Aber das Jesuitentheater in Regensburg hat es doch noch gegeben. Und hören Sie diese Lobeshymne Johann Wolfgangs von Goethe auf die Societas Jesu. Ich verfügte mich gleich, 3. September 1786, in das Jesuitenkollegium, wo das jährliche Schauspiel durch Schüler gegeben ward, sah das Ende der Oper und den Anfang des Trauerspiels. Sie machten es nicht schlimmer als eine angehende Liebhabertruppe und waren recht schön, fast zu prächtig gekleidet. Auch diese öffentliche Darstellung hat mich von der Klugheit der Jesuiten aufs Neue überzeugt. Sie verschmähten nichts, was irgend wirken konnte, und wussten es mit Liebe und Aufmerksamkeit zu behandeln. Hier ist nicht Klugheit, wie man sie sich in abstrakto denkt. Es ist eine Freude an der Sache dabei, ein Mit- und Selbstgenuss, wie er aus dem Gebrauche des Lebens entspringt. Wie diese große geistliche Gesellschaft Orgelbauer, Bildschnitzer und Vergulder unter sich hat, so sind gewiss auch einige, die sich des Theaters mit Kenntnis und Neigung annehmen, und wie durch gefälligen Prunk sich ihre Kirchen auszeichnen, so bemächtigen sich die einsichtigen Männer hier der weltlichen Sinnlichkeit durch ein anständiges Theater. So Goethe gleich auf den ersten Seiten seiner italienischen Reise. Goethe hatte einen wesentlichen Aspekt der jesuitischen Pädagogik sehr genau erkannt und wertgeschätzt. Ihren Sinn für alle Formen des geistlichen Spiels, Weihnachtsspiele, Passionsspiele, weitere Schauspiele geistlichen Inhalts, immer auch kombiniert mit edler Musik im Sinne einer ganzheitlichen Bildung zur Vermittlung des Glaubens und der Formung von Persönlichkeiten. Das Schauspiel steht darüber hinaus in engster Verbindung mit der Krippenfrömmigkeit. Wir verdanken letztlich den Jesuiten die Weihnachtskrippe, aber auch die Passionskrippen. 1562 ist im Jesuitenkolleg in Prag die erste Weihnachtskrippe bezeugt und etwa zeitgleich im Jesuitenkolleg in Coimbra in Portugal. Dazu kommen, ganz besonders wichtig für die Jesuiten, auch die heiligen Gräber in der Karwoche, Predigt, Schulunterricht, aber das Ganze in einem umfassenden Sinn, das ist hier zu nennen. Alles, was der konkreten Anschauung diente, wurde gefördert vor dem Hintergrund der ignatianischen Betrachtungsmethode, der Bereitung des Schauplatzes, des Wahrnehmens mit allen Sinnen, Bereitung des Schauplatzes, um die biblischen Erzählungen zu betrachten, in sich aufzunehmen, Mitspieler zu werden und so seinen Platz, seine Aufgabe, seine Berufung zu entdecken, wie es in den ignatianischen Exerzitien ja das Ziel ist. Der Apostel Deutschlands ist nun aber auch vor allem deswegen berühmt geworden, weil er einen Katechismus, ja man muss besser sagen, drei Katechismen verfasst hat. Sie stellten als Lehrbücher des Glaubens den Katechismen Luthers die lehrmäßige Darstellung des katholischen Glaubens gegenüber, und zwar 10 Jahre bevor der römische Katechismus veröffentlicht wurde, kamen von Petrus Canisius schon der große Katechismus 1555, übrigens in Wien gedruckt für die studentische Jugend sozusagen, der kleine Katechismus fürs Volk, der dann zum berühmten Canisi wurde, und dann noch der sehr kleine Canisi für die, die sich nicht so viel merken können. Sie waren kulturgeschichtlich, also von der Verbreitung im Volk her gesehen, vermutlich einflussreicher als der 1566 vom Konzil von Trient dann in Auftrag gegebene Katechismus Romanus, der freilich als Katechismus für die Pfarrer und die Multiplikatoren theologisch und spirituell einflussreicher gewesen sein dürfte. Aber schon zu seinen Lebzeiten hatten die Bücher eine Auflage von 200 erreicht mit den Übersetzungen. Heute sprechen bibliografische Schätzungen davon, dass sie bis an die 1000 Auflagen bis heute erlebt haben. Wenn wir auf den großen Katechismus schauen, dann sehen wir, wichtig ist schon die Grundstruktur dieses Lehrbuchs des Glaubens. Sie entspricht in gewisser Weise dem Aufbau des Katechismus Romanus, ist aber noch etwas einfacher und umfasst einfach zwei Teile. Petrus Canisius überschreibt sie mit erstens Weisheit und zweitens Gerechtigkeit. Ganz biblisch ausgerichtet könnte man sagen, erstens Glaube, zweitens Liebe. Der Glaube, der in der Liebe wirksam wird, ganz paulinisch. Erst das Wissen, dann das Handeln. Erst die gelungene Gottesbeziehung und aus ihr folgt dann die gelungene Beziehung zu den Menschen. Das ist die innere Logik des Katechismus. Erst die Gnade, dann die Werke und Verdienste. Beides gehört zusammen, aber der Glaube an Gott ist das Erste und er ermöglicht und befreit zum liebenden Handeln. Das ist die Grundstruktur, die sich schon allein am Aufbau des großen Katechismus ablesen lässt. Glaube ist nicht einfach nur ein Gefühl oder bloße Moral. Glaube ist die Antwort auf die Offenbarung Gottes, der uns in Schöpfung und Heilsgeschichte sein Herz öffnet. Ich glaube, wir glauben an Gott, wir glauben in Gott hinein, Credo in Deum, in Filium, in Spiritum Sanctum, machen uns sozusagen in Gott fest. Der Glaube ist zuallererst ein Du-Glaube, aber weil Gott der dreifaltige Gott ist, der sich auch in der Geschichte bezeugt hat, gehört zum Du-Glauben auch der Das-Glaube. Und den kann man in Worte fassen und den muss man auch in Worte fassen. Und darüber muss man Rechenschaft abgeben können. Vermutlich haben wir lange Zeit den Katechismus zu sehr vernachlässigt. Der heilige Petrus Canisius macht uns allen, besonders aber den Priestern, den Religionslehrerinnen und Religionslehrern und allen in der Glaubensvermittlung tätigen Mut. Mut zur Katechese, Mut zum Inhalt. In der Religion muss man auch etwas wissen. Braucht es Fortbildung, braucht es fortlaufende Vertiefung. Das ist keine Entmündigung der Gläubigen, wie manchmal törichterweise im Blick auf die Katechismen gesagt wird, sondern in der Befähigung zum Rede- und Antwort stehen können über die Hoffnung, die einen erfüllt, besteht ja selbst die wahre Subjektwerdung des gläubigen Menschen. Zum Katechismus müssen hinzugenommen werden die heiligen Viten als lebendige Auslegung des Glaubens. Nach seiner Versetzung in die Schweiz 1580, er war da schon knapp 60 Jahre alt, gründete er nicht nur wieder umgehend ein Kolleg, das Collège Saint-Michel, das heute noch gibt, sondern er machte sich auch sofort daran, die Heiligen der Schweiz kennenzulernen. Auch Ignatius selber schon hat alle Gefährten, die er ausgesandt hat, immer darauf verpflichtet, zuallererst einmal die Heiligen kennenzulernen, die von den Menschen verehrt werden, zu denen, die geschickt werden. Das war vor allem bei den Gefährten der Fall, die er nach Prag geschickt hat, aber auch in die anderen Regionen. Und Petrus Canisius verfasste auch über alle ein eigenes Buch über den heiligen Nikolaus von der Flüe, über die heiligen Beat und Fridolin von Säckingen, über die heiligen Ursus und Mauritius sowie die Märtyrer der Thebaischen Legion. Die heiligen Vorbilder, die heiligen Fürsprecher, aber vor allem eben auch Zeichen dafür, dass der Mensch in der Gnade und mit der Gnade Gottes mitwirken kann, erfolgreich mitwirken kann an seiner Heiligung. Die Heiligen, das hat wiederum Papst Benedikt XVI. Einmal so formuliert und das war sicher auch die Überzeugung des heiligen Petrus Canisius. Die Heiligen sind die Dauerkatechese, die Gott uns im Laufe der Geschichte erteilt. Die Heiligen sind nämlich die immer neue Übersetzung des Wortes Gottes in die menschliche Geschichte hinein. In den Heiligen wird das Wort Gottes Leben, Fleisch und Blut. Wenn wir die Heiligen sehen, können wir die wahren Intentionen des Wortes Gottes verstehen. Oder mit Blick auch auf die Buntglasfenster, auch hier in der Kirche mit der Darstellung der Heiligen, heilige Menschen, durch die das Licht strahlt. Besondere Verehrung brachte Petrus Canisius selbstverständlich der Gottesmutter Maria entgegen. Oberhalb von Fribourg liegt das Marienheiligtum von Bourguignon, Bürglen, mit der Statue unserer lieben Frau, die dort seit der Gefahr der Reformation als Hüterin des Glaubens verehrt wird. Man erzählt sich in Fribourg, dass Petrus Canisius, so oft es ihm möglich war, abends nach Bürkeln hinaufgegangen ist und das Heiligtum der Gottesmutter aufgesucht hat, um zu beten. Im Jahr 1581 schon schreibt er, Gott will, dass seine Mutter in diesem Heiligtum mit besonderer Andacht verehrt wird. Die Wirksamkeit ihrer Fürsprache hat sich bis heute so mächtig erwiesen, auch in Zukunft werden das noch viele wunderbar erfahren. Auf dem Weg vom Jesuitenkolleg nach Bürglen kam Petrus Canisius an der Kathedrale St. Nikolaus, St. Nikola, vorbei. Und auch diesem Heiligen brachte Petrus Canisius besondere Verehrung entgegen, dem Patron der Kathedralkirche in Fribourg. Und auch ihm widmet er ein eigenes Buch. Und damit komme ich zu einer Erfahrung, die zugleich auch eine Reiseempfehlung ist für Sie alle. In Fribourg habe ich ein Brauchtum als lebendig erlebt, das ganz wesentlich auch auf das Wirken der Jesuiten zurückgeht und in dieser Form wohl nur noch ganz selten existiert. In manchen Priesterseminaren hat es sich in kleiner Form erhalten. Es ist der Brauch, zum Nikolaustag am 6. Dezember einen Kinderbischof zu küren oder einen Jugendbischof und ihn auftreten zu lassen, auch mit einer eigenen Ansprache an die Erwachsenen oder einer Standpauke an die Seminarleitung. Ein ganz wichtiges Ventil, aber auch das haben uns vermutlich die Jesuiten hinterlassen. In Fribourg also wird das noch in einer ganz großen Weise gefeiert. In Vor-Corona-Zeiten und hoffentlich dann irgendwann einmal in Nach-Corona-Zeiten ist das zu erleben. Da kommen an die 20.000 Besucher zusammen, um den Ritt des klassenbesten Abiturienten vom Collège Saint-Michel zu sehen, der den heiligen Nikolaus darstellen darf. Auf einem Esel reitet er von der Schule zur Kathedrale. Er wird begleitet von guten Engeln, die die Kinder beschenken, und von Knecht Ruprecht. Dann hält er auf dem Segensbalkon der Kathedrale eine Ansprache und er bittet den Segen, bevor dann der echte Bischof kommt und die Feier beschließt. Ein riesiges adventliches Ereignis. Es gibt die Bilder im Internet, Sie können suchen, das auf die Jesuiten zurückgeht, die ihrerseits die aus dem Mittelalter überlieferten Formen des geistlichen Schauspiels, aller Formen von sichtbarer und sinnenfälliger Darstellung des Glaubens aufgegriffen und fortentwickelt und für die Katechese und die Glaubensverkündigung nutzbar gemacht haben. In der Zeit der Aufklärung wurde das Spiel 1764 verboten, wie so vieles andere, aber von Schülern zu Beginn des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt und wiederbelebt. Also wenn Sie sich das einmal einrichten können, zum ersten Samstag im Dezember nach Fribourg zu fahren, dann kann ich Ihnen das nur empfehlen. Da wird man sozusagen Augenzeuge von dieser umfassenden, ganzheitlichen, barocken Frömmigkeit inspirierten Element des Brauchtums. Ich möchte schließen mit ein paar praktischen Weisungen für die Studentinnen und Studenten des 21. Jahrhunderts im Lichte vielleicht auch dieser Überlegungen im Blick auf das 16. Jahrhundert. Ein erstes: Das Theologiestudium ist ein Moment der Selbstevangelisierung. Liebe Schwestern und Brüder, das Gebot der Stunde für die Kirche ist die Neuevangelisierung. Papst Franziskus und schon seine Vorgänger binden uns dieses Anliegen auf die Seele. Allem Bemühen um die Weitergabe des Evangeliums freilich muss vorausgehen die Selbstevangelisierung. Dazu gehört das Bemühen um Heiligung. Dazu gehört gerade auch für künftige Dienerinnen und Diener der Kirche auch ein gutes und gewissenhaftes Studium. Wie im 16. Jahrhundert auch, wird in Zukunft eine wahre Reform der Kirche von oben beginnen müssen. Und dazu gibt es die entsprechenden Bildungseinrichtungen, dazu gibt es auch Ihre Hochschule. Und das akademische Theologiestudium ist wesentliches Moment der Selbstevangelisierung. Es beginnt beim Studium der Heiligen Schrift, die Seele der Theologie ist, aber vernachlässigen Sie auch die anderen Fächer nicht. Das Studium ist nicht ein notwendiges Übel, eine Hürde oder Schikane, die sich ein paar Professoren ausgedacht haben, um arme Studenten zu quälen. Aber das denkt sowieso niemand. Gewiss, das Studium ist nicht alles, aber ohne gute Theologie ist meist das andere auch nicht viel wert. Und ich wünsche Ihnen, liebe Studentinnen und Studenten, die Erfahrung, ja geradezu den Schmerz immer wieder zu spüren, leidvoll, dass man nicht alle Wahlfächer belegen und auch dieses oder jenes interessante Buch auch noch lesen kann. Aber nehmen Sie das auf. Die Zeit des Studiums ist eine geschenkte Zeit. Nützen Sie diese Jahre, wo Sie studieren dürfen. Sie dürfen mir glauben, wie gerne würde ich als Bischof noch viel mehr lesen und wieder studieren. Und ich nütze solche Einladungen wie die heutige, um mir mit gutem Gewissen Zeit zu nehmen, wieder Bücher zu lesen. Damit steht in Verbindung mein dringender Rat oder besser die Warnung. Vorsicht vor allzu schneller praktischer Verzweckung. Lassen Sie sich ein auf neue und vielleicht auf den ersten Blick ganz nutzlos erscheinende Fragestellungen. Vielleicht ahnen Sie noch gar nicht, wie wichtig das einmal sein könnte. Denken Sie immer daran, nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie. Und vermutlich sind die allermeisten großen Bewegungen in der Geschichte vom Schreibtisch und vom Knieschemel ausgegangen. Aber auch vom Schreibtisch. Und wenn ich auf Ihre Professorinnen und Professoren schaue, so darf ich den Studenten und Studentinnen versichern, Sie können darauf vertrauen, dass Sie bei Ihnen einen guten Weg hin zur Vertiefung des Glaubens finden. Ich weiß auch, dass es Formen von Lehre gibt, die einem den Glauben austreiben können. Aber Sie haben hier in Heiligenkreuz ein so gutes Kollegium, dass Sie sich den Dozentinnen und Dozenten anvertrauen dürfen. Dazu kommt ein weiteres, die Bedeutung der Philosophie im Theologiestudium. Es gibt immer wieder die Stimme, dass die Theologie heute an einem zu wenig an Philosophie krankt, und ich gehöre dazu. In der Philosophie, liebe Studentinnen und Studenten, lernt man denken. In der Philosophie lernt man kritisch fragen, unausgesprochene Voraussetzungen zu entdecken. Ich kenne nicht wenige sehr gute Philosophinnen und Philosophen und Theologinnen und Theologen, die sagen, dass sie erst über die Philosophie wirklich katholisch geworden sind. Und natürlich braucht es eine anschlussfähige Philosophie, aber wir haben so große Gestalten wie Josef Pieper, Jörg Splett oder auch Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, die zu ihrem Lehrkörper gehört, wozu ich Ihnen nur gratulieren kann. Viertens noch, mit Interesse und Freude habe ich auf der Homepage, wo die Lehrangebote angeschaut werden können, gesehen, dass Sie auch ein Wahlfach Öffentlichkeitsarbeit und auch ein Wahlfach katholische Medienarbeit im Programm haben. Respekt! Im Licht der Beobachtungen aus dem 16. Jahrhundert, vor allem auch im Licht der Praxis der Jesuiten, rate ich Ihnen, und die Jesuiten haben die Medien ihrer Zeit genutzt, nutzen auch Sie die neuen elektronischen Medien, lernen Sie sie kennen, studieren Sie sie, aber setzen Sie sie verantwortungsbewusst ein. Auch hier gilt, alles prüfen und das Gute behalten. und bei aller Wertschätzung der neuen Medien die alten nicht geringschätzen. Das Schauspiel, die Musik, gemeinsam musizieren, die religiöse Kunst, auch die Volkskunst, die Weihnachts- und Passionskrippen und das vielfältige Brauchtum, das mit Sinnenfälligkeit und Anschaulichkeit zu tun hat. Die alten Medien nicht geringschätzen, die sich bewährt haben. Und meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, ich halte mich an meine eigene Empfehlung und lade Sie ein, mit mir zum Schluss gleichsam als Zusammenfassung das Bild noch etwas genauer anzuschauen auf der Innenseite des ausgeteilten Bildes, des ausgeteilten Blattes. Da haben wir ihn nämlich, den Petrus Canisius, rechts auf einer hölzernen Kanzel stehend. Dieses Bild hat sich am letzten Wirkungsort des Canisius in Freiburg im Üechtland erhalten, das an die Tätigkeit des großen Predigers erinnert. In Rochette und Stola, das Birett auf dem Haupt, steht Petrus Canisius auf einer hölzernen Kanzel und predigt einer zahlreichen, aber in dieser Zusammensetzung natürlich fiktiven Zuhörerschaft. Ein Engel, um den sich die Zöglinge des Jesuitengymnasiums geschart haben, scheint die Worte des Canisius an die Zuhörer zu vermitteln. Diese ikonografisch ungewöhnliche Formulierung spiegelt vermutlich die Überzeugung des Canisius wider, dass gute Katecheten nicht nur eine christliche Aufgabe erfüllten, sondern geradezu als Engel tätig seien. So in einem Brief des Petrus Canisius an Julius Echter von Messelbrunn. Die Zuhörer sind hierarchisch angeordnet und wohl nach ihrer historischen und aktuellen Bedeutung für das Collège Saint-Michel ausgewählt. Eine porträthafte Wiedergabe der wichtigsten Persönlichkeiten wurde offenbar angestrebt, wenn auch nicht durchgängig erreicht. Die vorderste Reihe nehmen historische Würdenträger der katholischen Kirche ein, angeführt vom Papst Gregor dem 13., unter dem das Kolleg in Fribourg errichtet wurde. Weltliche Fürsten erscheinen in der Mittelzone. Ob der präsidierende Kaiser tatsächlich Rudolf II., der Regent der fraglichen Epoche ist, bleibt ungewiss. Hinter den Fürsten haben sich Ratsherren versammelt, die Chorherren von Saint-Nicolas, darunter der letzte enge Freund des Canisius, Stiftspropst Sebastian Verro, ist zu sehen. Vor allem aber eine Stadtansicht von Fribourg zieht sich so durch das Bild. Sehen Sie es? In der Mitte die Kathedrale Saint-Nicolas mit diesem abgestumpften, wie bei vielen gotischen Kathedralen, abgestumpften Turm. Rechts oben das Collège Saint-Michel mit dem Kirchturm und der kleinen Zwiebelhaube, die ich von meinem Schreibtisch aus sehen konnte. Und links oben, das ist Bürglen, das ist das Marienheiligtum. Und diesen Weg ist Petrus Canisius oft gegangen. Darüber wölbt sich ein Heiligenhimmel. Die mit Rosen bekränzte Maria reicht Canisius ein Buch. Der ebenfalls bekränzte Jesusknabe neben ihr hebt segnend die Hände und sendet die Heiliggeisttaube zu Canisius herab. Offenbar ist hier die Inspiration des Heiligen dargestellt, die ihm die Gabe zum Wirken in Wort und Schrift verleiht. Das Buch der Maria dürfte für den Katechismus stehen, der von allen Werken des Canisius die größte Verbreitung erfahren hat. Die flankierenden Heiligen bilden zwei Gruppen. Josef und Johannes der Täufer zur Rechten Marias spiegeln das besondere Interesse, das die Jesuiten, insbesondere Canisius, deren Kult entgegenbrachten. Nikolaus von Myra und Katharina von Alexandrien zur Linken Marias sind als Stadtpatrone von Fribourg präsent, die heilige Katharina aber natürlich auch ganz besonders als die Patronin der studierenden Jugend. Für mich am bewegendsten, ich habe es schon angedeutet, ein guter Prediger, ein guter Katechet ist ein Engel für die Hörerinnen und Hörer. Das ist das ganz Besondere an diesem Bild. Zu Füßen des Petrus Canisius, der hier den Glauben predigt, steht der Engel als Vermittler mit diesem Hinweis. Und ich wünsche heute am Tag der Inauguration des neuen Wintersemesters, ich wünsche den Professorinnen und Professoren im Heiligen Geist viel Gnade und Inspiration, dass sie für ihre Studentinnen und Studenten solche Engel sein können, die die Inhalte gut erschließen können. Und den Studentinnen und Studenten wünsche ich die tiefe Sehnsucht, es auch aufgrund eines guten Studiums einmal zu werden, solche Engel. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns.